Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur 9. Folge von 15 Minuten Hegel. Heute zum Thema Hegels Kunstphilosophie bzw. Hegels Ästhetik. Ästhetik und Kunstphilosophie sind verwandte Begriffe, aber nicht identisch. In der Ästhetik geht es um die sinnliche Wahrnehmung im Allgemeinen und das Schöne, also die Wahrnehmung des Schönen, im Besonderen. Die Kunstphilosophie hingegen beschäftigt sich eben mit der Kunst. Dass die Kunst und das Schöne zusammenhängen, ist relativ klar. Sie sind aber nicht identisch, denn schließlich gibt es auch schöne Dinge, die nicht Kunst sind, zum Beispiel die Natur. Umgekehrt zeigt schon ein kurzer Blick in die Gegenwartskunst, dass es Künstlern und damit auch der Kunst eben nicht immer um das Schöne, sondern auch um das Hässliche gehen kann. Bei Hegel sind die Ausdrücke Kunstphilosophie und Ästhetik aber weitgehend gleichbedeutend, denn in der Kunstphilosophie geht es Hegel vor allem darum, wie der Geist oder das Absolute auf sinnlich wahrnehmbare und auch schöne Weise zur Erscheinung kommt. Hegel hat lang und breit über die Kunst und das Schöne philosophiert. Hegel hatte aber nicht nur einen theoretischen Zugang zur Kunst und zum Schönen, sondern auch einen konkreten, realen, praktischen. Er war Kunstkenner und Kunstliebhaber. Zur Einstimmung in die heutige Folge und zum Nachweis, dass Hegel tatsächlich etwas von Kunst verstand, möchte ich ein paar Auszüge aus meinem Buch Hegel, der Weltphilosoph, lesen. Danach werde ich vor allem über Hegels berühmt-berüchtigte These sprechen, dass die Kunst an ihr Ende gekommen sei. Im Bann der schönen Künste. Ästhetik. Anna Milder mangelt es nicht an Verehrern. In ganz Europa begehrt, Napoleon höchstpersönlich hat einst vergeblich versucht, sie nach Paris zu locken, verzückt sie mit ihrem Gesang seit 1816 die Besucher der Berliner Hofoper. Zu ihren größten und treuesten Bewunderern zählt Hegel. Es soll sogar vorkommen, dass der Philosoph direkt nach Vorlesungsende in das gegenüberliegende Opernhaus hastet, um sich ihrer Stimme hinzugeben. Von der Aufmerksamkeit und Ehrerbietung, die ihr der berühmte Intellektuelle entgegenbringt, lässt sich die Sängerin gerne schmeicheln und wird sogar zu einem wiederkehrenden Gast im Hause Hegel. Die Milder ist nicht die einzige von Hegel geschätzte Künstlerpersönlichkeit, mit der er auch privat verkehrt. Auch mit der Sopranistin Henriette Sonntag, dem großen Star des Königstädtischen Theaters, und Auguste Stich, einer bekannten Schauspielerin am Hoftheater, ist er persönlich bekannt. Überhaupt fühlt sich Hegel pudelwohl in den Kreisen der künstlerischen High Society, so auch in den mit Literaten, Musikern und Schauspielern gespickten Salons des wohlhabenden Berliner Judentums. Auf der einen Seite die gesättigte, einsammelnde Herbstnatur Hegels, auf der anderen Seite die typische Extrovertiertheit der Kreativen. Was auf den ersten Blick nach einer schrägen Kombination aussieht, entpuppt sich als ein Verhältnis, von dem beide Seiten gleichermaßen angezogen zu sein scheinen. Das vielleicht kurioseste Gespann bildet Hegel mit dem Literaturkritiker und Satiriker Moritz Saphir, der die Berliner Schnellpost für Literatur, Theater und Geselligkeit betreibt und der für seine scharfe Zunge und spitze Feder ebenso geliebt wie gefürchtet wird. Als Saphir mit dem Dichter Karl Schall bei einer Feier verbal aneinander gerät und dieser ihn mit einer ehrenrührigen Schimpftirade überzieht, fordert der Beleidigte Satisfaktion. Gemäß den Gepflogenheiten obliegt es nun einem sogenannten Kartellträger, die offizielle Herausforderung zum Duell zu überbringen. Auf Seiten des herausgeforderten Dichters staunt man nicht schlecht, als sich herausstellt, dass Saphirs Wahl auf Hegel gefallen ist. Dem Botschafter der Vernunft, der schon so manches nationalistisch erregte Studentengemüt beruhigt hat, gelingt es, dieselbe Wirkung auch auf die angehenden Duellanten auszuüben. Er verlässt Schall mit einem an Saphir gerichteten Entschuldigungsschreiben in der Tasche. Die Sache ist damit ohne Waffeneinsatz aus der Welt geräumt. Hegel liebt aber nicht nur die Künstler, er liebt auch die Kunst selbst, und zwar in all ihren Formen. Jeweils im Spätsommer der Jahre 1820 und 21 reist Hegel nach Dresden, um sich an den dortigen Kunstschätzen zu ergötzen. In der Gemäldegalerie Alte Meister gibt es unter anderem die Sixtinische Madonna Raphaels und die Heilige Nacht Correggios zu bestaunen. Die Skulpturen der Antikensammlung lässt sich Hegel vom Museumsleiter höchstpersönlich im Fackelschein zeigen. Abgesehen von diesen beiden Fahrten nach Dresden unternimmt Hegel insgesamt 3 große Reisen. 1822 in das Königreich der Vereinigten Niederlande, wo er unter anderem seinen ehemaligen Jenaer Schüler und Freund Peter van Gert in Brüssel besucht, 1824 nach Wien und 1827 nach Paris zu seinem Freund und Kollegen Victor Cousin. Die Reiseberichte zeugen von einem wahrhaften Kunst- und Kulturmarathon. Es ist, als hätte Hegel keine Kunstsammlung, kein Gemäldekabinett, kein imposantes Bauwerk auf seiner Reiseroute auslassen wollen. Bei der Betrachtung der Kunstwerke beweist er nicht nur ein verblüffend gutes Auge, sondern auch ein beachtliches Maß an kunsthistorischer Kennerschaft. Als er etwa auf dem Weg nach Brüssel in Aachen Halt macht und sich dort die Sammlung des Herrn Bettendorf zeigen lässt, erkennt er auf einem Bild von Hans Memling eine Figur wieder, die er schon einmal auf einem anderen Gemälde Memlings in der Boissereischen Sammlung in Heidelberg gesehen hat. Hegel ist sich sicher, dort der Jude, der Manna aufglaubt, ist derselbe, der hier das Osterlamm vorschneidet. Auch wenn die Bilder keine Werke Memlings sind, was Hegel nicht wissen konnte, so gehören sie doch zusammen, nämlich als Flügel des heute in Löwen zu bestaunenden Abendmahlaltars von Dirk Bautz. So schön Dresden, Brüssel, Antwerpen, Amsterdam, Gent und Paris auch sind, von keiner Stadt ist Hegel so begeistert wie von Wien. Die Briefe, die er von hier aus an seine Frau schickt, zeigen ihn ungewohnt enthusiastisch. Der Hauptgrund für Hegels Dauereuphorie: die italienische Oper gastiert in der Stadt und mit ihr die herrlichsten Stimmen. Direkt nach seiner Ankunft, noch nicht einmal vom Reiseschmutz befreit, eilt Hegel schon in die erste Aufführung, und zwar in Mercadantes Doralice. Über die beiden Tenore Rubini und Donzelli gerät er ins Schwärmen. Welche Kehlen, welche Manier, Lieblichkeit, Volubilität, Stärke, Klang, das muss man hören. Daraufhin der Entschluss: solange das Geld, die italienische Oper und die Heimreise zu bezahlen, reicht, bleibe ich in Wien. Die Empfehlung zum Besuch der italienischen Oper hat Hegel von Madame Milder. Das Geld für die Reise vom Ministerium Altenstein, das das moderate Gehalt des Professors zum wiederholten Male zum Zwecke einer Erholungsreise aufgebessert hat. Am zweiten Abend gibt es Othello, am dritten Selmira von Rossini. Am vierten Abend hat die Oper Pause und Hegel weilt beim weltberühmten Kasperl, das heißt im Leopoldstädtischen Theater. Danach aber wieder Oper, diesmal in Form von Rossinis Barbier von Sevilla. Und nach einem weiteren Intermezzo beim Kasperl heißt es ein paar Tage später ironisch: Barbier von Sevilla von Rossini zum zweiten Mal. Ich habe nun bereits meinen Geschmack so verdorben, dass dieser rossinische Figaro mich unendlich mehr vergnügt hat als Mozarts Notze. Tagsüber streift Hegel durch die zahllosen Museen und Galerien. Das Belvedere, die Liechtensteinische Sammlung, die Esterhazysche Galerie. 2,5 Wochen lebt Hegel in einem einzigartigen Kunstrausch. Wie passt nun diese Kunstbegeisterung zur These Hegels, die Kunst sei zu Ende? Nun, erst einmal muss man feststellen, dass sich diese These, diesem Wortlaut nach zumindest, gar nicht bei Hegel findet. Hegel spricht aber durchaus davon, dass die Kunst aufgehört habe, das höchste Bedürfnis des Geistes zu sein. Was hat es damit auf sich? Um zu einer Antwort zu gelangen, müssen wir zunächst kurz darauf eingehen, was Kunst eigentlich für Hegel ist. Kunst ist für Hegel, ganz grob gesprochen, eine Praxis, in der sich der Mensch als ein geistiges Wesen mit sich selbst und seinem Verhältnis zum Höchsten, dem Absoluten, dem Göttlichen auseinandersetzt. Als eine konkrete Praxis des Menschen kann man nach Hegel die Kunst nicht unabhängig von ihrer Geschichte betrachten und begreifen. Wir verstehen, was Kunst ist, worum es in der Kunst geht, wenn wir uns die Kunstgeschichte anschauen. Trotz der historischen Variabilität gibt es aber so etwas wie einen überhistorischen, begrifflichen Kern der Kunst. Kunst ist diesem Kern nach das sinnliche zur Erscheinung bringen des Absoluten, also dessen, was der Mensch für das Höchste hält. Wenig überraschend ist die Kunst in ihren Anfängen daher erstmal nur ein untergeordneter Aspekt religiöser Praxis. Zu Beginn der Kunstgeschichte gibt es nach Hegel also gar keine Kunst per se, sondern nur künstlerische Manifestationen der Religion. Die Geschichte der Kunst beginnt für Hegel im Orient, wobei er vor allem die altpersischen, ägyptischen und indischen Gebilde und Gestalten im Sinn hat. Hier ist Kunst, wie gesagt, nur ein untergeordneter Aspekt von Religion. Die zweite kunsthistorische Großepoche erkennt Hegel im antiken Griechenland. Hier ist Kunst nicht mehr nur ein Aspekt der Religion. Stattdessen sind laut Hegel Kunst und Religion hier gewissermaßen identisch. Ja, mehr noch, nach Hegel ist es gewissermaßen die Kunst, die hier überhaupt erst die Religion miterzeugt. Hegel schreibt dazu etwa: So war bei den Griechen zum Beispiel die Kunst die höchste Form, in welcher das Volk die Götter sich vorstellte und sich ein Bewusstsein von der Wahrheit gab. Darum sind die Dichter und Künstler den Griechen und die Schöpfer ihrer Götter geworden. Das heißt, die Künstler haben die Nation die bestimmte Vorstellung vom Tun, Leben, Wirken des Göttlichen, also den bestimmten Inhalt der Religion, gegeben. Die dritte große kunsthistorische Epoche beginnt nach Hegel mit der christlichen Kunst und führt bis in Hegels eigene Gegenwart hinein, zu den romantischen Künsten im engeren Sinne. Im Laufe dieser dritten Epoche kommt es nach Hegel zu der alles entscheidenden Emanzipation der Kunst von der Religion. Der Hauptgrund für die Emanzipation der Kunst von der Religion liegt nach Hegel darin, dass das moderne Bewusstsein, das Absolute, das Höchste, das Göttliche, nicht mehr als etwas Transzendentes oder Jenseitiges denkt. Stattdessen ist das Absolute etwas Geistiges, ja, der Geist selbst, und damit eigentlich nur innerlich durch das Denken zu erfahren. Daher kommt es nach Hegel zur Vergeistigung und Verinnerlichung der Religion im Protestantismus und zur hervorgehobenen Bedeutung der Philosophie in der Moderne. Die Kunst ist damit nicht mehr für das Höchste, das Absolute, das Göttliche zuständig. Diese Aufgaben übernehmen nun die Religion der Innerlichkeit und die Philosophie. Die Trennung der Kunst von der Religion ist zugleich der Beginn ihrer Befreiung. Die Kunst ist davon befreit, sich ausschließlich dem Göttlichen zu widmen. Ihr eröffnet sich nun ein ganz eigenständiges Themenfeld, nämlich der Mensch selbst. Hierzu nochmal eine kurze Passage aus meinem Buch. Nach ihrer Trennung von der Religion vollzieht sich in der Kunst ein Zurückgehen des Menschen in sich selbst, ein Hinabsteigen in seine eigene Brust. Die von der Religion emanzipierte Kunst macht daher zu ihrem neuen Heiligen den Humanus, so Hegel. Die Kunst ist nun die ihrer religiösen Gestalt entkleidete Auseinandersetzung des Menschen mit sich selbst, mit all den Tiefen und Höhen des menschlichen Gemüts. Nicht mehr nur das religiöse oder philosophisch Höchste, das Absolute, Gott, die Vernunft, sondern alles, worin der Mensch überhaupt heimisch zu sein die Befähigung hat, ist legitimer Gegenstand der Kunst geworden. Und zum Menschlichen, ja allzu Menschlichen, gehört eben auch das Banale, das Zufällige, das Böse und das Hässliche. Es ist daher kein Zufall, dass es ein Schüler Hegels war, nämlich Karl Rosenkranz, der die erste Ästhetik des Hässlichen geschrieben hat. So viel zu Hegels Kunstphilosophie. Falls Ihnen das Video gefallen hat, drücken Sie bitte auf den Gefällt mir-Knopf, empfehlen Sie es weiter und abonnieren Sie den Kanal. Ich freue mich über Ihre Fragen und Rückmeldungen via Kommentarfunktion oder E-Mail. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.